Liebe Studierende, willkommen zurück zum Podcast 5 Minuten Kriminologie. Heute widmen wir uns einem Thema, wo man eigentlich noch sagen könnte, das könnte auch noch in die Viktimologie mit einbezogen werden. Ich habe mich aber dazu entschieden, es als separates Thema hier im Podcast zu thematisieren. Konkret geht es um das Thema des Anzeigeverhaltens und des Sicherheitsgefühls. Das Anzeigeverhalten ist nämlich eigentlich Teil der Viktimologie und wird seit Ende der 60er Jahre auch intensiv in der Kriminologie untersucht. Das ist auch wichtig, denn die meisten Anzeigen werden eben durch Bürgerinnen und Bürger erstattet und gelangen nicht zur Kenntnis, weil die Polizei so gut ermittelt oder aufklärt oder Verbrecher auf frischer Tat fängt, sondern weil eben jemand anruft, die 110 wählt und sagt, ich habe hier etwas Verdächtiges gesehen oder aber ich möchte etwas anzeigen. Und ob jetzt jemand etwas anzeigt oder nicht und was die Gründe sind, warum er es vielleicht nicht anzeigt oder warum er es gerade anzeigt, das ist Gegenstand dieses kleinen Podcasts. In der Kriminologie bezeichnet man solche Opferbefragungen als Viktimisierungssurveys. In der praktischen Durchführung sieht ein solcher Viktimisierungssurvey wie folgt aus. Die Polizei NRW könnte zum Beispiel über das Einwohnermeldeamt zufällig ausgewählte Personen, um die Repräsentativität dieser Studie zu gewährleisten, auswählen und nach ihren Opfererfahrungen fragen. Zum Beispiel auf die letzten 12 Monate bezogen, ob man dort Opfer einer Straftat geworden ist und ob diese Straftat angezeigt worden ist oder nicht. Und wenn sie nicht angezeigt worden ist, was der Grund hierfür war. Eingeschränkt wird das Ganze etwas dadurch, dass das Opfer natürlich die Straftat als solche erst einmal wahrnehmen muss, also wissen muss, dass es eine Straftat war oder dass es Opfer geworden ist, sich als solches auch fühlen und entsprechend das Ganze auch unter die richtige Norm subsumieren. Also nicht jeder weiß vielleicht ganz genau, was ein Raub ist oder was die Tatbestandsmerkmale eines Raubes sind. Also muss der Fragebogen das so leicht und eindeutig erklären, dass man es auch als Laie nachvollziehen kann, was die Polizei hier abfragt, wenn die Polizei jetzt zum Beispiel der Studienauftraggeber ist. Darüber hinaus muss ich die Studie natürlich so gestalten, dass sie repräsentativ ist. Das bedeutet zum Beispiel heutzutage, dass ich nicht mehr nach dem Telefonbuch zufällig Namen auswählen kann. Das war früher gang und gäbe. Denn heutzutage ist kaum noch jemand aus der jüngeren Bevölkerung im Telefonbuch vertreten. Also muss ich viel über das Einwohnermeldeamt gehen. Ich muss möglicherweise unterschiedliche Fragebögen in unterschiedlichen Sprachen konzipieren und auch die Möglichkeit des Online-Zugangs, zum Beispiel über einen QR-Code, gewährleisten, um so die Studie möglichst realitätsnah auszugestalten, also repräsentativ zu machen. An dieser Stelle möchte ich also jetzt mal ein paar Beispielbefunde, also Ergebnisse aus Studien nennen, die mit dem Anzeigeverhalten zu tun haben. So lässt sich zum Beispiel dem Deutschen Viktimisierungssurvey 2017 entnehmen, dass Zahlkartenmissbrauch eine sehr hohe Anzeigequote, nämlich über 50% aufweist. Das heißt, die meisten Opfer eines Kartenmissbrauchs zeigen das an. Dagegen ist zum Beispiel Raub oder Körperverletzung unter 40% Anzeigequote. Das heißt, die meisten Delikte im Bereich Körperverletzung oder Raub werden von den Opfern nicht angezeigt. Die Gründe sind meist relativ vielfältig, aber immer wiederkehrend und immer wieder verdichtend stellt sich heraus, dass häufig eben nicht angezeigt wird, wenn der Schaden zu gering ist, keine Erfolgsaussichten da sind oder aber möglicherweise das Ganze als zu langwierig entsprechend betrachtet wird. Angezeigt wird dagegen, wenn man möglicherweise Schadensersatz von der Versicherung erlangen kann, Schadensersatz vom Täter möglicherweise in Aussicht steht oder aber natürlich auch das Bedürfnis besteht, den Täter bestrafen zu wollen oder zu sehen, dass er bestraft wird. Mit dem Anzeigeverhalten verbunden ist häufig das sogenannte Sicherheitsgefühl. Warum? Jemand, der sich zum Beispiel unsicher fühlt und kein Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden hat, wird natürlich auch weniger anzeigen. Außerdem, sie geben Aufschluss darüber, ob punitivistische Tendenzen, also Wünsche nach härteren Strafen, in der Bevölkerung zunehmend vorhanden sind oder aber, ob die Bevölkerung die Sicherheitslage möglicherweise konträr zur objektiven Sicherheitslage einschätzt, sie also möglicherweise dramatisiert. Und das Ganze kann auch Auswirkungen auf die Wahl haben oder eine Veränderung des Wahlverhaltens verursachen und solche Tendenzen kann man in diesen Untersuchungen entsprechend erkennen. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, das Sicherheitsgefühl kann man auch nochmal unterteilen, und zwar in kognitiv, affektiv und konativ. Was heißt das und warum ist das wichtig? Weil man natürlich bei der Kriminalitätseinschätzung, ja, also beim Gefühl, wie sich Kriminalität entwickelt hat, zwischen kognitiv vom Verstand und affektiv vom Gefühl unterscheiden muss. Es kann also sein, dass ich die Kriminalitätslage kognitiv auf der Verstandsebene schon richtig einschätze und weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich Opfer einer Straftat werde, relativ gering ist. Dennoch habe ich gefühlt Angst, Opfer zu werden. Das ist vielleicht vergleichbar mit jemandem, der Flugangst hat. Der weiß sicherlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass das Flugzeug abstürzt, aber trotzdem hat er Angst. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Abwehr- oder Vermeidungsverhalten zeige, dann sprechen wir von konativem Verhalten. Und wenn ich jetzt all diese Komponenten des Sicherheitsgefühls in einer Studie erhoben habe, kann ich natürlich kriminalpolitisch wesentlich besser agieren, als wenn ich das nicht erhoben habe. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.